Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 39 bis 43. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, bin ich im falschen Film, hat der ein oder andere von Ihnen vielleicht gerade gedacht, als er den Predigttext gehört hat. Ist das nicht ein Text für den Karfreitag? Aber ich habe doch im Laden noch gar keine Osterhasen gesehen. Steht nicht gerade alles voller Weihnachtssachen? Feiern wir nicht nächsten Sonntag den ersten Advent? Natürlich habt ihr recht. Aber gerade deswegen ist es gut und sinnvoll, diesen Text heute am Ewigkeitssonntag einmal näher zu betrachten. Ganz einfach deswegen, weil sich der Blick am Karfreitag natürlich auf ganz andere Dinge richtet, beziehungsweise weil wir den Text aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Natürlich soll es auch heute um Jesus und um sein Kreuz gehen, denn er bildet ja den Mittelpunkt der ganzen Heiligen Schrift. Jede Seite redet über ihn, wer er ist und was er für uns getan hat. Doch am heutigen Ewigkeits- oder Totensonntag wollen wir die Ereignisse vom Karfreitag und ihre Bedeutung für uns einmal aus diesem Blickwinkel betrachten, nämlich dem Blickwinkel der Ewigkeit oder des ewigen Lebens und der neuen Schöpfung. Denn dieses ewige Leben, die neue Welt Gottes, nimmt ihren Anfang an jenem Freitag vor über 2000 Jahren, auf einem kleinen, unscheinbaren Hügel vor den Toren der Stadt Jerusalems, Golgatha. Und was sehen wir, wenn wir dort auf das Kreuz schauen? Nun, wir sehen Jesus, und zwar Jesus allein. Wir sehen ihn in dem Spott über ihn, da sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen ihn in ihm selbst, sein Reich. Und wir sehen in seinem Tod seinen Sieg. Der Bericht des Evangelisten Lukas über die Kreuzigung ist so eindringlich, weil er einen kleinen Augenblick enthält, der so gar nicht zu dem blutigen und grausamen Geschehen zu passen scheint. Es ist ein beinahe liebevoller Augenblick. Und das passt nicht zu einer öffentlichen Hinrichtung. Denn Kreuzigungen waren ja zur Abschreckung gedacht. Sie waren für ihre Grausamkeit berüchtigt. Eines der Ziele einer öffentlichen Kreuzigung bestand darin, den Verurteilten zu entmenschlichen. Jede Ehre sollte ihm genommen werden. Er sollte zum Ziel des Spotts und der Verachtung werden. Kreuzigungen verwandelten Menschen in Dinge, zogen sie ganz nach unten in den Dreck. Und das macht auch der Bericht des Evangelisten Lukas deutlich. Jesus wird zu einem Ding, zur Zielscheibe von Hohn, Verachtung und Spott. Die religiösen Führer verspotteten ihn als einen Messias, der nicht einmal dazu in der Lage war, sich selbst zu retten, viel weniger sein ganzes Volk. Oh, welche Ironie! Natürlich hätte Jesus jederzeit vom Kreuz herabsteigen können. Die Wunden hätten sich geschlossen, sein Gesicht hätte geleuchtet wie die Sonne, wie auf dem Berg der Verklärung. Alle wären sie vor ihm zu Boden gefallen Und keiner hätte sich ihm widersetzen können. Doch wenn Jesus sich selbst gerettet hätte, dann wären wir Menschen für immer verloren gegangen. Dass das Volk, das hat ihn gehört, aber nicht verstanden. Die obersten Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer, Priester, der Hohe Rat, du und ich, für alle Menschen hängt Jesus dort am Kreuz. Stellvertretend leidet und stirbt er. Sein Tod, seine Bereitwilligkeit, am Kreuz zu bleiben, sich verspotten, entmenschlichen, verachten, quälen und töten zu lassen, schenkt uns die göttliche Herrlichkeit der Vergebung. Das gilt sogar für die römischen Soldaten. Sie verspotten Jesus als einen König. Er sollte eigentlich kostbaren Wein von seinen Dienern empfangen. Stattdessen bekommt er sauren Wein bzw. Essig gereicht, wie ihn die einfachen Soldaten tranken. Ja, die Art und Weise, wie ihm der Wein gereicht wurde, macht deutlich, dass Jesus ganz unten angekommen ist. Auf einem Rohr, auf dem ein Schwamm steckte. Das war auf der einen Seite die einzige Möglichkeit, einem Gekreuzigten etwas zu trinken zu geben. Andererseits ist das die antike römische Variante unseres Toilettenpapiers. Was andere nutzten, um sich zu reinigen, wird hier zum grausamen, erniedrigenden Spott verwendet. Doch es kommt noch besser oder besser gesagt noch schlimmer. Jesu Feinde, das Volk und seine Henker verspotten und verachten ihn. Doch selbst einer seiner Leidensgefährten, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beteiligt sich an diesem Handeln. Er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Wenn jemand, der auch gekreuzigt wird, dem es also nicht besser geht als dir, dich voller Verachtung anschaut, dann kannst du nicht tiefer sinken. Und doch wird Jesus genau an diesem Punkt verherrlicht und wunderbar geehrt. So denkt und handelt Gott. Unser Heiland hat es am Gründonnerstag selbst gesagt. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und nein, Jesus redet sich seinen Tod hier nicht schön. Nein, da wo wir es am wenigsten erwarten würden, da wo wir das auf keinen Fall suchen würden, da erscheint die Herrlichkeit Gottes. Da offenbart er seine Herrlichkeit, nämlich die Herrlichkeit seiner Gnade. Den Spott, die Verachtung, die Schmerzen, die Qualen, diesen Tod, das hätten ja eigentlich wir verdient. Wir singen mit dem Liederdichter Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir errege das Elend, das dich schläget und deiner schweren Marter her. Was sehen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen? Wir sehen Jesus, und zwar Jesus allein. In seinem Spott erkennen wir seine Herrlichkeit und in ihm selbst sein Reich. Unter dem Kreuz erleben wir einen Augenblick, der so gar nicht zu diesem Hohn und Spott passt, von dem wir gerade gehört haben. Ein Augenblick, der uns den Blick noch viel mehr auf Jesus richten lässt. Denn der zweite Verbrecher stimmt nicht in den Spott der Menge und in den Spott seines Leidensgefährten mit ein. Nein, zuerst legt er ein Bekenntnis seiner eigenen Sünde ab. Er gibt zu. Er hängt verdientermaßen hier. Aufgrund seiner eigenen Schuld hängt er am Kreuz. Es ist gerecht, was hier mit ihm geschieht. Jesus aber ist unschuldig. Aber er wird gerechtfertigt werden. Der Verbrecher sieht einen Tag kommen, an dem Jesus in sein Reich oder in seine Herrschaft kommen wird. An diesem Mann, der dort neben Jesus hängt, hat der Heilige Geist das Wunder des Glaubens vollbracht. Denn was zeigen ihm seine Augen? Einen Sterbenden, blutüberströmt, den ganzen Körper aufgerissen von Geißelwunden, zum Tode verurteilt, nur noch wenige Stunden vom Tod entfernt, wie ihn selbst. Möglicherweise sah Jesus noch viel schrecklicher aus als die beiden Verbrecher mit der Dornenkrone und den Geißelwunden. Und dieser Mann weiß, ich sterbe, das ist mein Ende. Doch wenn er auf Jesus schaut, sieht er eben nicht das Ende. Er sieht nicht nur den Tod, sondern er sieht den Sieg. Er redet von dem Reich, in das Jesus kommt. Mit den Augen sieht dieser Mann, was alle anderen auch sehen, was auch wir sehen, wenn wir den Bericht des Evangelisten hören. Aber seine Ohren sehen viel mehr. Ihre Sicht, die Sicht des Glaubens, die auf das Wort hört, übersteigt die Sicht der Augen bei weitem. Der Verbrecher hatte gehört, wie Jesus Gott gebeten hat, denen zu vergeben, die nicht wissen, was sie tun. Er hat gehört, wie ein Unschuldiger darum bittet, die unwissend Schuldigen zu verschonen. Und nun bittet dieser Verbrecher, ermutigt vom erlebten Erbarmen und der Gnade dieses Mannes, einer unmenschlichen, weil göttlichen Gnade, dass Jesus jemandem vergibt, der ganz genau weiß, was er getan hat. Sein Glaube sieht auf das Wort und wirft alle seine Hoffnung auf Jesus und bittet, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und auf dieses Gebet eines sterbenden Mannes antwortet Jesus mit einem Versprechen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Solche Worte voller Erbarmen und voller Liebe bei einer öffentlichen Hinrichtung fallen auf. Sie sind außergewöhnlich, weil sie so einzigartig, so völlig unerwartet und scheinbar fehl am Platz sind. Aber sie fallen auch deswegen auf, weil sie wahr sind. In diesem einen kleinen Augenblick der Vertrautheit sehen wir Wahrheit inmitten von Spott und Verachtung. Hier sehen wir einen wahren Sünder, der seinen wahren Heiland trifft. Menschen in der Bibel sagen oft mehr, als ihnen bewusst ist. Ihre Worte, eingegeben vom Heiligen Geist, sind voller Bedeutung. Bei unserem sterbenden Freund war das ganz gewiss so. Was er damit meinte, dass Jesus in sein Reich kommt, das wissen wir nicht genau. Doch was der Geist Gottes meinte, der diesen unwahrscheinlichen Propheten die Worte eingab, ist klar. Denn wo ist das Reich Gottes? Das ist wohl die erste Frage, die sich uns stellt, wenn wir diesen Satz hören, beziehungsweise immer dann, wenn in der Bibel die Rede vom Himmelreich oder dem Reich Gottes ist. Doch Himmelreich oder Reich Gottes lässt sich weder im Navi noch auf dem GPS unseres Telefons finden, um den Ort zu finden, an dem es ist. Es ist auch kein wundersamer Ort, viele Galaxien weit entfernt, irgendwo im Weltall, von dem Jesus hier redet. Somit konnte er nicht wirklich in sein Reich kommen, so wie man in eine andere Stadt oder ein Haus oder auf einen weit entfernten Planeten gelangen kann. Tatsächlich ist das Reich Gottes kein Ort, keine Sache, aber auch kein bloßer Gedanke, keine Philosophie, keine geistliche Macht, auch kein Zustand. Nein, das Reich Gottes ist eigentlich ein Mensch. Einer der Kirchenväter, ein Lehrer der alten Kirche aus dem 3. Jahrhundert, hat wunderbar auf den Punkt gebracht, was das ist, als er Jesus auf Griechisch als Autobasileia bezeichnet. Das heißt, das Königreich selbst, oder man könnte etwas freier übersetzen, das Königreich in Person. Jesus kommt in sein Reich, wie? Indem er ist, wer er ist. Er ist der große Ich Bin, Jahwe im Fleisch. Er ist ein Mensch, der doch zur gleichen Zeit vollständig Gott ist. Und sein Auftrag besteht darin, alle Menschen zu sich zu ziehen, zu einem Teil von sich selbst zu machen. Sein Auftrag bestand darin, die Menschheit in seiner Person als der neue Adam über eine neue Schöpfung neu zu erschaffen. Und so sagt er zu dem Verbrecher, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das griechische Wort Paradies ist dasselbe Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments gebraucht wird, um den Garten zu beschreiben, den Garten, den Gott in Eden angepflanzt hat. Was sagt Jesus also? Heute mit mir, in mir, als Teil meines Leibes, wirst du Teil einer neuen Schöpfung werden. Denn ich bin gekommen, um alles wiederherzustellen, einschließlich deiner Person, und zwar in mir. Mit anderen Worten, der sterbende Verbrecher wird bald wirklich in dem Leben, der das Leben selbst ist. Nur wenige Meter von ihm entfernt hängt das Reich Gottes persönlich am Kreuz. Die Autobasileia, das Reich mit einem Körper, mit Knochen, Haut und Blut. Heute wird dieser Gläubige, der für seine Verbrechen hingerichtet wird, in Christus erhöht. Obwohl er stirbt, soll und wird er doch in dem neuen und besseren Garten des Reiches Gottes leben, den wir auch den Leib des Herrn Christus nennen. Was sehen wir also, wenn wir aufs Kreuz schauen? Wir sehen Jesus, und zwar Jesus allein. Im Spott seine Herrlichkeit, in ihm selbst sein Reich und in seinem Tod seinen Sieg. Wie es bei diesem Mann war, der zusammen mit Jesus gekreuzigt wurde, so ist es auch für uns. Auch wir, jeder einzelne von uns, ist mit Jesus zusammen gekreuzigt worden. So schreibt es der Apostel Paulus im Brief an die Römer. Er redet davon, dass wir in der Taufe zusammen mit Jesus gekreuzigt werden, in sein Grab sinken und seinen eigenen Tod sterben. Er sagt, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir betreten eine neue Art von Leben. Es ist, wenn du so willst, ein Jesus-Leben. Da wir durch die flüssigen Nägel der Taufe mit Jesus gekreuzigt wurden, sind es nicht länger wir, die leben, sondern Christus, der in uns lebt. Wir sind gestorben und unser Leben ist mit Christus in unserem himmlischen Vater verborgen. Paulus sagt, ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und an die Galater schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wer wir sind, ist ganz und gar in dem zusammengefasst, wer er ist. Wir alle sind ein Teil seines Leibes, seines Fleisches, seines Wesens. Kurz gesagt, wir sind in dem König, der das Königreich ist. Im Blick auf Jesus, unseren Retter und Heiland, dürfen wir uns das Gebet des Verbrechers am Kreuz zu eigen machen, in der frohen Gewissheit, dass es erhört wird. Ja, jeder von uns wird zu Recht von Gottes Gesetz verklagt. Es gibt keins der Gebote, das wir nicht in Gedanken, Worten oder Taten übertreten hätten. Jakobus warnt eindringlich, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig. Man könnte sagen, es ist wie bei einem Fußball. Der trifft die Glasscheibe schließlich auch nur an einer Stelle, aber das ganze Fenster geht kaputt. So ist es auch mit deinem und meinem Leben. Und unsere Sünde hat den Tod verdient. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen, müssen wir mit dem Verbrecher am Kreuz bekennen. Doch umso größer ist nun unsere Freude, dass dieses Bekenntnis, diese Bitte um die unverdiente Liebe, um Erbarmen ebenso erhört und beantwortet wird, wie bei unserem Freund, der mit uns gekreuzigt wurde. Er mit eisernen, wir mit flüssigen Nägeln. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir hören die Antwort, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, heute. So sagt es dir dein Herr und Heiland zu. Und genau so meint er das auch. Denn jeden Tag, den wir in Jesus leben, sind wir schon im Paradies. Denn wir sind in seinem Reich, weil wir in ihm sind. Der heutige Ewigkeits- oder Totensonntag ruft uns nun dazu auf, genau das zu bedenken. Ewiges Leben beginnt in der Taufe. Noch ist es nicht wirklich zu erkennen. Aber deswegen ist es doch nicht weniger wahr, echt und wunderbar. Unsere lieben Toten, die in Christus schon entschlafen sind, sind getauft und durch den Glauben mit Jesus verbunden. Damit sind sie mit seinem Tod und seinem Leben verbunden, sind sie Teil seines Reiches, genauso wie wir auch. Du hast schon ewiges Leben. Auch wenn dieses zeitliche Leben sich wie das Kirchen- und Sonnenjahr seinem Ende entgegenneigt, bist du doch schon heute im Paradies, in seinem Reich, weil du in Christus bist. Heute ist es im Glauben. Wenn Jesus wiederkommt, dann im Schauen. Lasst uns deswegen auf Jesus schauen, auf Jesus allein. In seinem Spott sehen wir seine Herrlichkeit, in ihm selbst sein Reich und in seinem Tod seinen Sieg, der auch unser Sieg ist. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.